Howdy und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw!
Ja, howdy. Diesmal meldet sich der alte Mann zuerst in der gewohnten Zurückhaltung. Das kann mein Sohn ja, viel besser. Also ich freue mich allerdings auch, ich lasse mir das noch nicht so anmerken. Also ich habe das Vergnügen, den Film Das Gold der Sieben Berge zu besprechen. Also eine weitere Gordon Douglas Clint Walker Produktion, die es für astronomische Preise im Internet zu kaufen gibt. Aber ich bin auf einen anderen Weg zu dem Vergnügen gekommen, mir den Film anzugucken, weil ich gebe keine knapp 100 Euro für eine DVD-Produktion aus. Mhm. Aber ist egal, ich konnte den Film sehen. Der ist aus dem Jahre 1960. Den Regisseur habe ich genannt, einer unserer Lieblingsregisseure. Wir haben viele Lieblingsregisseure, aber vielleicht den besonders. Weil Gordon Douglas, das möchte ich voranschicken, hat mal Folgendes gesagt zu seinem Filmschaffen. Also, ich zitiere, sinngemäß eher als wörtlich, also Gordon Douglas über sein filmisches Oeuvre, vermutlich zu einem Kritiker, versuchen Sie nicht, sich alle meine Filme anzusehen, Sie wären vom Kino angeekelt. Jetzt kommt der wichtige Satz. Der betrifft wohl nicht nur Regisseure, der betrifft viele, die einen Beruf ausüben. Also, ich fange nochmal an. Versuchen Sie nicht, sich alle meine Filme anzusehen, Sie wären vom Kino angeekelt. Ich habe eine sehr große Familie zu ernähren und nur selten einen Stoff zur Hand, der mich wirklich interessiert. Mhm. Also das ist ehrlich,
ne? Ja.
Ist wahrscheinlich eine Aussage, die viele Berufstätige unterschreiben können.
Auf jeden Fall.
Man macht es halt, weil man eine Familie oder sonst wen zu ernähren hat. Sehr sympathisch, finde ich. Und so muss man seine Filme auch sehen, weil die sind qualitativ hoch unterschiedlich. Wie wir den anzusiedeln haben, eher in der mittelmäßigen Qualität, in der sehr, sehr herausragenden Qualität, die er auch zu bieten hat, oder eher untere Qualität. Das besprechen wir dann gemeinsam am Ende meiner
Ausführung.
Revision hier.
Ja, ne? Okay. Gut. Ja, mein Vater hat es jetzt nicht gemacht, aber ich sage auch nochmal Hallo von meiner Seite. Ich bin auch wieder mit dabei. Was machen wir heute? Wir reden heute wieder über Clint Walker, der auch in diesem Film den Hauptdarsteller gibt. Und neben ihm haben wir aber auch einen interessanten Nebendarsteller. Das ist Roger Moore, den viele von euch natürlich als James Bond kennen.
Nee.
Wir haben es in der letzten Folge schon kurz gesagt. Also er hat wirklich die meisten James Bond Filme gemacht. Und ich glaube, es sind auch einige der... Ja, deiner Lieblings-James-Bond-Filme sind in Roger Moore tatsächlich, ne, Papa?
Ja, also natürlich ist mein Lieblingsdarsteller, das ist aber auch wirklich nicht originell, aber es ist einfach wahr, jeder ist dieser Meinung und manchmal hat das Volk recht. Mein Lieblingsdarsteller ist natürlich...
Sean Connery. Der hier auch in deinen Räumlichkeiten hängt.
Ja, so, hängt, darf man ja verraten. Hängt an der Wand.
Ja, ne? Genau.
Ja, aber ich finde auf seine Art, Roger Moore eben hat das auch klasse gemacht.
Ja. Genau, der spielt da eben auch mit. Ich würde sagen, soll ich an der Stelle mal kurz erwähnen, um was es in dem Film so geht?
Ja, mach du mal Zusammenfassung, weil mit den Zusammenfassungen habe ich es ja nicht so.
Dann mache ich so. Dann Jingle ab und dann kommt für euch die Zusammenfassung.
Er streckt Brief zum Film kurz, was ihr wissen sollte.
Die Handlung.
Also, um was geht es in dem Film? Es geht um zwei Trapper. Trapper, vor allem sage ich das nicht. Das ist so. Also zwei Trapper, ich nenne das jetzt mal, sag das Deutsch.
Mach
und
mal.
Zwar Jim Rainbolt und Sean Garrett. Jim Rainbolt ist dann Clint Walker.
Ist das nicht
und
Gegenblitz?
Ja, eigentlich schon. Hab mich auch gewundert, was der Name soll. Und Sean Garrett wird dargestellt von Roger Moore. Die beiden haben ein Vermögen in Goldnuggets gefunden.
Wir erfahren nicht, woher.
Tatsächlich
nicht. Echt nicht. Ne?
Noch mal das zweite also das mal, ist das jetzt auch nicht angesehen. So, dass wir euch jetzt keine Spoiler hier gönnen nee. Wollen, aber nee,
die haben
die einfach gefunden.
Ja.
Also in den Bergen, ne? Also ja. Goldnuggets gefunden und machen sich jetzt auf den Weg in die Stadt Seven Saints. Und so heißt dieser Film nämlich auch auf Englisch. Der heißt Gold of the Seven Saints, also das Gold der sieben Heiligen.
Ja.
Und während sie sich auf den Weg in diese Stadt machen, hat der Bandit McCracken von ihrem Reichtum irgendwie Wind bekommen und verfolgt sie. Also es beginnt so ein Verfolgungsjagd-Western. Ne?
Ja.
Daraufhin entschließen sich die beiden Trapper, das Gold in einer Felshöhle zu verstecken. Denn als McCracken sie überfällt, haben sie das Gold schon nicht mehr bei sich. Während dieses Überfalls wird Sean verletzt und sie haben aber das Glück, dass ihnen während dieses Überfalls ein Arzt irgendwie zu Hilfe kommt. Der taucht einfach plötzlich auf, auch so typisch B-Western-Style. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt eine wüste Schießerei in den Felsen. Was man noch sagen muss, dieser Western ist komischerweise, obwohl der von 1960 ist, in Schwarz-Weiß gedreht.
Ja.
Also er ist nicht,
leider.
So, nicht so schön bunt wie die Todesrange, über die wir in letzter Folge gesprochen haben. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, das kann ich an der Stelle schon mal sagen.
Das wusste ich auch gar nicht, ich war enttäuscht.
Ja, auf jeden Fall dieser Doc, der dann da auftaucht, Doc Gates, eilt ihnen zu Hilfe und mit ihm zusammen können sie die Banditen erstmal abschmettern. Und gleichzeitig kümmert er sich auch darum, dass Roger Moore, also a.k.a. Sean Garrett, nicht ums Leben kommt, sondern diese Kugel, die er sich einfängt, diese Verletzung eben dann überlebt.
Ja,
die Freunde machen sich auf den Weg dann darauf, ich nenne sie jetzt Freunde in Anführungsstrichen, also sie sind ja eigentlich so Schicksalsgemeinschaft, machen sich auf den Weg zu einer Farm, zu einer Ranch, und das ist die Ranch des Gangsters Gondora. Aber wieder ein weiterer Gangster.
Wobei ich würde Rainbolt und Garrett schon als Freunde ansehen.
Die beiden Trapper ja, aber dieser Gondora ist
auf keinen
so ein Mexikaner, das ist so ein alter Bekannter von Clint Walker,
also da
von
sag Rainbolt. Da sagst du gleich noch was zu.
Genau, da sagst du gleich noch was zu, das erzähle ich jetzt auch nicht. Auf dieser Ranch geht es jetzt ziemlich viel, da geht es natürlich ziemlich viel darum, dass Sean erstmal gesund gepflegt wird. Dann gibt es auf der Farm eine Frau, die gerade dabei ist, ein Kind zu bekommen. Das ist aber alles nicht so einfach. Aber dieser Doc Gates hilft dann bei dieser Geburt. Und dann ist der Ehemann natürlich, also das ist nicht Gondora, sondern einer seiner Handlanger, seiner Henchmen quasi, ist dem Arzt natürlich sehr dankbar dafür. Und es gibt ja erstmal eine sehr lange Passage dann in diesem Film, wo sehr viel Tequila getrunken wird, sehr viel gefeiert wird aufgrund dieser erfolgreichen Geburt. Ne?
Mhm.
Und erstmal nicht so viel passiert. Erzähle ich gleich noch, was ich davon halte. Ja, werde ich dann gleich noch einordnen. Ja. Ne? Was es allerdings auf dieser Ranch auch noch gibt, ist ein Halbblut, eine Frau, die heißt Tita. Und die hat sich eben um diesen Sean gekümmert. Und der Gondora, dieser Bandit, bietet dem Roger Moore, also Sean, dann eben Tita als Ehefrau an. Genau, aber dieses Angebot, was er für diese Frau macht, soll natürlich im Gold passieren, weil auch dieser Gondora schon mitgekriegt hat, dass die beiden Trapper ja Gold versteckt haben irgendwo. So, was passiert jetzt? Was ist eigentlich mit McCracken los? Das fragt ihr euch vielleicht schon, also diese Banditen, die es am Anfang auf das Gold abgesehen haben.
Wer den Faden nicht verloren
hat. Ja, wer den Faden nicht verloren hat, die tauchen natürlich auch wieder auf und versuchen alles, um das Gold, um dieses Goldes habhaft zu werden. Ja, dann gibt es eben auch einen Überfall auf diese Gondora Ranch. Dabei wird dann eben auch Tita getötet, meine ich. Ne?
Die wird
dann,
Tita spielt auch in meiner Besprechung gar keine Rolle.
Spielt gar keine Rolle. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob sie getötet wird. Es passieren auf jeden Fall ein paar grauselige Sachen
dann auf dieser Ranch. Ich mache ja didaktische Reduktion. Mhm. Ne?
Ja.
Sonst wird's
und Rainbolt und Sean machen sich dann eben auf den Weg, um ihr Gold eben zu heben und verabschieden sich von Gondora. Danken ihm auch für seine Gastfreundschaft, aber der hat es natürlich auch nicht nur mit seiner Gastfreundschaft, lässt er sich nicht darauf beruhen, sondern er verfolgt die beiden, weil die jetzt ja auf der Flucht sind und er weiß ja ganz genau, dass sie jetzt das Gold heben werden.
Ja.
Jetzt Spoiler, also wenn ihr
euch... Nicht Spoiler.
Nee, soll ich nicht spoilern?
Nein,
okay, dann lasse ich das an der Stelle weg übergebe das Wort wieder an dich. Über die Darsteller oder die den Regisseur haben wir schon einiges gesagt, über die verschiedenen Darsteller reden wir gleich noch ein bisschen. Ja. Genau, erstmal bis dahin soweit.
Ja, also wie gesagt, der Film von mir lange herbeigesehnt, weil er eben auch eine wirklich erstklassige Besprechung in unserer Bibel, dem Western-Lexikon hat. Aber da nehme ich dann später noch Stellung zu, ob diese hervorragende Bewertung, ob ich die berechtigt finde. Also der Film ist wie gesagt schwarz-weiß, was erstmal eine Enttäuschung ist, aber er fängt trotzdem mit mich persönlich sehr einnehmenden Bildern an. Also man sieht so eine Town nachts und wirkt am Anfang wie ein Film Noir. Mhm. Es gibt übrigens auch Film Noir-Western. Einer ist sehr, sehr gut mit Robert Mitchum in der Hauptrolle. Aber der Titel fällt mir natürlich nicht ein. Also fängt finde ich, mit attraktiven, harten Schwarz-Weiß-Zeichnungen fangen die Bilder da an, ins Rollen zu geraten.
Ja.
Und wir sehen den Trapper Garrett zur Erinnerung. Das ist Roger Moore. Er gerät da in einen Hinterhalt und muss sich da freikaufen. Und das tut der Trottel mit Goldnuggets. Mhm. Und wenn irgendjemand Goldnuggets in der Hand hat, dann spricht sich das herum.
Ist das wie mit der Scheiße und der Fliegen, ja, da kommen sie alle. Ja,
da genau. Weiß man sofort Bescheid. Und natürlich wird der Handel da, die beiden brauchen ein Pferd. Und Sean Garrett, also Roger Moore, erwirbt ein Pferd, aber er zahlt mit Goldnuggets. Ist aber auch, wie gesagt, in den Hinterhalt geraten und hat auch gar keine andere Wahl.
Ja.
Und das kriegt natürlich der von Julius bereits vorgestellte Bossbandit McCracken, der kriegt das natürlich mit, der beobachtet das und so weiter und er nimmt dann auch gleich die Verfolgung auf, aber das hat Julius alles beschrieben.
Ja.
So, sein Trapperfreund, also Garretts Trapperfreund, Rainbolt alias Clint Walker, ahnt natürlich sofort Böses, weil er ist der wesentlich erfahrenere von den beiden, auch der ältere. Er weiß natürlich sofort, ach, jetzt hat sie das mit dem Gold rumgesprochen. Jetzt gucken wir besser nach hinten als nach vorn, während wir reiten. Ja, man reitet jedenfalls weiter. Es kommt jetzt auch kein richtiger Stress auf oder so, aber Clint Walker wirkt nie gestresst. Die Handlung hätte jetzt an der Stelle vielleicht schon mal Fahrt aufnehmen können, tut sie aber gar nicht. Stattdessen ergehen sich die beiden Trapper in pseudophilosophischem Geschwätz.
Ja, die großartigsten Dialoge aller Zeiten. Ich kann eine Sache kurz erzählen.
Ich habe ein paar aufgeschrieben.
Ja, du hast ein paar Sachen aufgeschrieben. Dann will ich dir nicht vorgreifen.
Nee, davon lebt das ja.
Aber ja, ich finde es großartig. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, sie sind quasi auf der Flucht und Garrett hat ja dann in dieser Stadt erzählt, dass sie Gold haben.
Ja.
Und er ist übrigens in diese Stadt gekommen, das, was du eingangs als Anführungsszene, weil er ein Pferd brauchte, glaube ich.
Ja,
ein
neues, ja.
Ne? Das wollte er eigentlich stehlen, das hat aber nicht geklappt, also muss er...
Das war's.
Genau.
Ja.
Roger Moore gibt auch so ein bisschen den Jungspund, den Unerfahrenen quasi, das Greenhorn, während Clint Walker so den erfahrenen Westmann gibt, ne? Um das auch mal so im Karl-May-Sprech zu sagen.
Ich weiß gar nicht, ob ich habe das nicht so verstanden, dass er das Pferd stehlen wollte. Ich glaube, er wollte das Geld hinterlegen, weil da war niemand, ist ja auch egal wie, aber der Gefühl, Typ, der eben da auch, der lauert ihm doch regelmäßig
genau. Auf. Genau, und ne? Der wollte es auf jeden Fall ergaunern eigentlich, das Pferd. Ich glaube schon.
Genau, ja. Illegal.
Ist ja egal, auf jeden Fall gibt es dann eine Szene, man weiß gar nicht so genau, sie machen halt Rast, ne? Sie werden ja verfolgt jetzt von McCracken, diesem Banditen, dadurch diese Wüste. Und sie liegen dann da hinter so einem Felsen und dann gibt es ein schönes Gespräch, was sie denn mit dem Gold machen wollen.
Mhm.
Und dann ist es
und
dann so.
Da geht's los.
Ja, und dann, weil nämlich man erfährt dann ein bisschen was zum Hintergrund von dem Rainbolt, nämlich. Und zwar war der anscheinend schon mal verheiratet mit einer Indianerin oder mit einer Native American Frau. Und dann erzählt er dann so, und das ist so Zeitgeist auch, ne?
Ja.
Erzählt er dann so, wenn er jetzt das Geld hat, wird er erstmal in die Stadt gehen und dann wird er eine Frau haben, die ihn immer nach Parfüm riecht.
Genau, und nicht nach Bärenfell.
Genau, nicht nach Bärenfell. zwar könnten die ja, und das ist wirklich ganz übel, Zelte aufbauen und solche Sachen, solche Fähigkeiten, das wäre kein Problem.
Ja.
Aber wirklich dieses nach Bärenfett riechend, das fand ich ganz übel.
Nee, Bärenfell, nicht Fett. Fett wäre ganz schlimm.
Oder Bärenfell riechend, genau. Fand ich ganz übel. Und dann malen die beiden sich da in 5 Minuten aus, wie eben ihre zukünftigen Frauen dann wohl sind, wenn sie dieses ganze Geld in die Stadt geschleppt haben, nämlich in die Stadt Seven Saints, wohin sie ja wollen.
Darf ich das mit einem wörtlichen Zitat ergänzen?
Ja, mach das bitte.
Weil das hat mir aufgeschrieben. Ich war auch begeistert. Also da war das Rollenverständnis schon ein anderes. Die Welt war keine andere. Die Welt ändert sich ja eigentlich nicht. Jeder Zeitgeist lügt auf seine Weise. Aber das ist eine persönliche Bemerkung. Damals war die Rolle der Frau eindeutig festgelegt.
Mhm.
Und da sagte er beiden reden sehr lange und das zieht sich auch ziemlich zu dem, was Julius meinte, ein wörtliches Zitat. Clint Eastwood, schwadroniert da
immer
oben.
Noch Clint Walker.
Hab ja gesagt.
Du hast es schon in der letzten Folge gesagt.
Ja, immer.
Er heißt aber Clint Walker.
Ja, ich weiß. Ich habe aber auch schon angekündigt, das passiert mir eh. Ich sag mal Clint.
Ja,
ne?
Sag Clint.
Also Clint.
Mr. Walker.
Clint sagte, in Spitzen und Seide, die nach Parfüm riechen, statt nach Bärenfell. Also er wünscht sich die Frauen auch noch in Spitze und in Seide.
Ja.
Ne? Okay, dann erzählt er noch, wie schön es mal wäre, ein solides, festes Haus zu bewohnen.
Statt in einem Tipi zu wohnen.
Genau, das, ja. kann ich durchaus teilen. Ich halte es ja nicht mal in einem Zelt aus. Und er lobt überhaupt die Vorzüge hübscher Indianerinnen. Mhm. Obwohl er ja eben eigentlich die in Spitze und Seide lieber sind, aber auch die Vorzüge von Indianerinnen weiß er lang und breit zu preisen.
Wahnsinn. Ihr müsst euch vorstellen, während ihr eigentlich verfolgt werden. Also die haben die Flinte quasi im Nacken, aber also des Gegners schon, aber man hat hinter so einem Felsen mitten in der Sonne Zeit, dieses Gespräch zu führen. Genau. Völlig sinnlos, meiner Meinung nach.
Und das hätte man wirklich schneiden können. Und dann erinnert er sich daran, dass er schon sehr, sehr lange nicht mehr unter einem Dach geschlafen habe. Mhm. Und so, ich meine, das ist so das Übliche. Und an dem Gespräch beteiligt sich dann natürlich auch sein Kumpel Garrett. Der wirft zum Beispiel ein, ja, das Leben in der Stadt, das sei aber auch nicht so erstrebenswert, weil das sei eben ein Ort, wo es, ein Ort, der voller böser Bosse sein. Mhm. Also der hat da doch schon...
Ja, man tauscht eben, was er sagen will, seine Freiheit ein. Ne? Man verliert seine Freiheit.
Ja, genau.
Aber das wäre eben nicht so, und das fällt mir tatsächlich ein, wenn man Geld hat. Ja. Wenn man Geld hat,
dann ist,
die Stadt was für einen, aber ohne Geld ist sie nur voller Bosse und man muss machen, was die Bosse sagen.
Ja.
Wer von uns kann das nicht nachempfinden? Ich weiß nicht, wie viele Bosse uns hören, aber die meisten von uns werden wahrscheinlich eher normale Arbeitnehmer sein. Ich konnte das nachempfinden. Ich
wusste, was er meint. Natürlich. Also es wird...
Man tauscht seine Freiheit
ein. Also das ist jetzt sicher
Man ist nur frei mit sehr viel Geld.
Ja, das ist jetzt sicher die unzweifelhaftere Erkenntnis. Mhm. Ne? Das können wir alles so unterschreiben. Ne?
Ich meine, das andere haben wir ja eingeordnet.
Das haben wir schon eingeordnet. Das war da halt anders. Ja. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, heute ist auch nicht besser, aber anders.
Nee, ne? aber es ist schon anders so. Aber anders. Ja, das haben wir ja dargestellt.
Ja, genau. Ne? Und dann geht es dann weiter und man fängt doch jetzt schon an, sich zu langweilen. Das muss ich sagen, das hatte ich doch von dem Film bei dem Lob gar nicht erwartet. Ja. Ne? Also ich sage nochmal was zur Bildqualität. Das gibt eben nur Schwarz und Weiß. Grau gibt es eigentlich nicht, also weil die pralle Sonne reiten und so. Wenn man dann damit seinen Frieden gemacht hat, dass das leider kein bunter Technicolor-Film ist, dann kann man da auch seine Freude dran haben. Was ich auch nicht verstehe,
obwohl es eine Warner-Produktion ist.
Ja. Geht der Ritt also weiter nach Seven Saints und allmählich machen den beiden Durst, Sturm und Hitze zu schaffen und sie sehen sich nach einem kühlen Tropfen Wassers. Mhm. Und dann geht es dann doch jetzt ein bisschen gehaltvoller darum, dass eigentlich jetzt ein Tropfen Wasser wertvoller sei als ein Sack voll Gold. Und das gibt schon ein bisschen die Richtung des Films an. Mhm. Also klar, alle jagen nach dem Gold, aber es wird schon angedeutet, das ist unseren beiden Hauptdarstellern doch im Grunde gar nicht so
wichtig. Es wird ihnen immer egaler im Verlauf der Handlung. Man merkt halt, es wird ihnen immer egaler, weil sie haben ja auch immer mehr Probleme durch dieses Gold, immer mehr Verfolger. Ja. Selbst Bekannte wie diesen Gondora, den wir gerade schon geschildert haben, fällt ihnen ja auch in den Rücken, weil er auch dieses Gold haben will.
Natürlich.
Also alle sind goldverrückt.
Aber die beiden eigentlich noch ein wenig.
Und die beiden sind es am Anfang sehr und werden immer weniger begeistert. Aber was ist die Szene, die du meinst, man findet dann diesen Schluck Wasser und dann fangen sie zum Beispiel schon an zu feilschen, wer wem einen Sack Gold geben will, damit er mal schlafen darf. Weil sie sind ja seit Tagen wach.
Ja. Genau.
Und übrigens eine herrliche Szene. Wir machen ja immer den Spaß, ich decke mich einfach mit meiner Hose zu, ich brauche keine Decke. Aber da gibt es einfach diese großartige Szene. Roger Moore, müsst ihr euch vorstellen, in der prallen Sonne, ist total übermüdet, hat dann Clint Walker versprochen, er kriegt einen Sack seines Goldes, dafür, dass er als erster schlafen darf, und legt sich dann aber auch einfach auf so einen Stein zum Schlafen. Wo man wirklich so denken kann, sieht sau gemütlich aus, dieser Schlaf dauert auch nur 5 Minuten, denn dann rücken auch schon McCracken und die anderen Schergen an, weil die auch langsam Durst kriegen und dann fängt eine wüste Ballerei nämlich an dieser Quelle.
Das ist gut, dass du das sagst, da kann ich das wieder aufgreifen.
Genau, machst du weiter, genau.
Die verfolgen die Sachen.
Habe ich ja auch schon geschildert, die sind an denen die ganze Zeit auf den Fersen.
Ja.
Und genau.
Aber glaubt jetzt nicht, dass das irgendwie in Spannung ausartet. Nee.
Das trödelt halt, so vor sich hin. Das ist halt so die interessanteste Erkenntnis an diesem Film, die man jetzt in der Mitte unserer Folge auch schon mal sagen kann vielleicht. Ich habe es auch als das Endfazit hört ihr natürlich noch, aber ich habe es wirklich zwischendurch als so viel spannender mir immer vorgestellt. Das war einer dieser Western, auf dem wir lange heiß waren, ja, weil wir immer davon gelesen haben. Auch
wegen der Handlung.
Auch weil die Handlung einfach so gut klingt. Ja, ne? Aber irgendwie...
Wenn ich da an Fort Dobbs denke.
Ja, an Fort Dobbs oder auch jetzt an den ja noch uns erwartenden Yellowstone Kelly, aber auch an viele anderen Western, die wir schon besprochen haben. Also da hat man wirklich, ich sage das Wort ja oft, aber es meandert doch auch ziemlich durch die Gegend dann, weißt du? So, ja. Und dann noch diese plumpen Dialoge, die aber dem Ganzen natürlich für unsere Theorie, dass es natürlich ein B-Western ist, Futter geben. Ne?
Das muss man schon sagen. Schlauer geredet haben die den A-Western auch nicht. Da gab es ja manchmal auch
nee, so. Nee, das stimmt, aber so es ist schon, man merkt schon
ist halt
die Lücken des Drehbuchs aber auch wieder. Ich glaube, viel mehr als 4 Seiten kann dieses Drehbuch nicht lang gewesen sein.
Vielleicht, du meinst, die haben improvisiert.
Ja, irgendwie ein bisschen Impro-Theater zwischendurch, habe ich das Gefühl. Aber mach du mal weiter.
Ja, okay, also es ist auch im Grunde nicht viel zu erzählen. Und wie gesagt, ich neige ja zur didaktischen Reduktion. Ich nehme dann nur das, was wichtig ist. Mhm. Und dann natürlich die Sachen, die mich jetzt persönlich irgendwie interessieren. Und das ist meist jetzt nicht die Handlung und bei der Geschichte sowieso nicht. Also die werden verfolgt und dann treffen die auch aufeinander, die beiden Trapper-Freunde und die Banditen unter Anführung ihres Chefs, Banditenboss McCracken. Es gibt eine wilde Schießerei. Es geht nämlich darum, dass die inzwischen eine Quelle gefunden haben, ihren Durst stillen konnten. Und das endet dann so, dass die beiden entkommen können und dann das Gold irgendwie verstecken, richtig?
Ja, das hatte ich ja schon geschildert. Ja, genau, sie begegnen schon diesem Arzt und dann also diesem Arzt Gates, den Doc Gates.
Und dann haben sie es aber schon versteckt.
Ne? Und dann haben sie es aber vorher schon versteckt.
Okay, genau. Das war ja auch sehr klug so. Und dieser Doc Gates erscheint dann, hilft denen da auch aus der Patsche. Mhm. Ne? Und das ist eine zwiespältige, interessante Figur. Das ist also ein Arzt gewissermaßen auf Abwägen, der also nicht zum Segen der Menschheit beruflich unterwegs ist, sondern ausschließlich zu seinem eigenen. Der will sich nämlich genau wie alle anderen auch an diesem Gold bereichern. Mhm.
Ja, obwohl ich finde, er ist schon eine interessantere Figur, weil er, also er wandelt immer so. Er hilft ja zum Beispiel, habe ich ja gerade erzählt. Er hilft ja auch dieser Frau dann auf der Farm, habe ich ja gerade schon erzählt, weil die ja so schwer in den Wehen liegt und das Kind kommt nicht auf die Welt. Ja. Da sorgt er zum Beispiel dafür, dass die Frau eben, wenn es hätte passieren können, bei der Geburt nicht stirbt und so weiter. Ne? Also der ist schon auch ein richtiger Arzt und kümmert sich da eben rum. Aber es zeigt eben auch, dass diese Gier nach Gold im jeden packt.
Ja.
Ne? Jeder ist gierig auf diese Nuggets.
Ja, genau. Also dann steige ich da ein. Die landen dann auf der Ranch des Mexikaners Gondora.
So ein Bekannter von Rainbold, ein ex
also wie gesagt, ein Freund, den man besser nicht traut, also sozusagen so ein Like-Freund, würde man heute so sagen, ein Likes-Freund, ne? Und Instagram, so heißt das, ne?
Ja. Abonnent.
Instagram, genau. Und der Doc Gates ist da Geburtshelfer und das sieht auch nicht gut aus, als käme das Kind gar nicht zur Welt. Da arbeitet er, das bringt er aber zum Schreien, dieses Baby, zu seinem ersten Schrei, mit der Hilfe von Schnupftabak, der wohl dem Kind dann in die Nase geblasen wird. Und da dachte ich an Picasso, und das erzähle ich ja gern. So mein Schwerpunkt ist ja nicht so die Handlung, nicht der Schwerpunkt des Interesses, sondern so meine Konnotation. Und da dachte ich an Picasso, ne? Weil Picasso wusste...
Hat er auch gestern gemacht?
Nein. Aber du weißt vielleicht, also Picasso, als er geboren wurde, wollte er auch nicht atmen. Mhm. Und da hat ihm der Arzt Zigarrenrauch um die Nase geblasen. Da musste der kleine Picasso, Baby Picasso, musste nach Luft atmen. Hat das dann auch machen müssen, gehustet und nach Luft geschnappt und so. Und da war der Picasso dann glücklich geboren worden. Und ähnlich hat es wohl auch der Doc Gates hingekriegt. Und die haben, da muss ich noch erzählen, die haben ihre die haben Packtaschen dabei. Die haben ja auch so einen Lastenesel oder ein Lastenpferd dabei. Und die tun mir dann immer sehr leid in diesen Western, was die immer alles tragen müssen. Müssen die Mulis, in diesem Falle ist es ein armes Pferd. Also Packtaschen voll Gold, vermutet der Gondora, der natürlich ein Schlitzohr ist, nachts, während vermeintlich Clint Walker schläft, schleicht er sich in dessen Zimmer, guckt in Packtaschen nach und die sind dann tatsächlich mit Steinen gefüllt. Mhm.
Weil so dumm sind die beiden, die beiden Trapper sind ja nicht dumm. Ich meine, die führen einfältige Reden, aber sowas, das praktische das Leben angeht, sind die ja schlau.
Ja, obwohl man da sagen muss, ganz kurz nur, das hat ja.
Aber wie konnte der annehmen, dass Clint jemals schläft?
Ja, aber
Der wird natürlich ertappt.
Gates natürlich ihnen den Tipp gegeben hat, weil der hat das nämlich schon vorher gemerkt, dass er in den Satteltaschen nicht drin ist und sagt dann zu denen, es ist ziemlich einfältig von euch,
mit den leeren
Satteltaschen durch die Gegend zu reisen.
Er ist ein richtig schlauer.
Ja, der ist richtig schlau. Der ist halt ein Studierten.
Ja, ja. Genau. So, und dann gehe ich jetzt mal, das mache ich aber, vielleicht das jetzt mal. Also, nee, mach ich jetzt nicht. Und mit Hilfe,
jetzt bin ich ein bisschen gespannt, was du jetzt machen wolltest. Aber
ich weiß es ja selber nicht. Also die Handlung geht jetzt weiter.
Ich muss dazu sagen, Doc, mein Vater ganz kurz, dass er nicht weiß, was er hier tut, das kann nicht sein, weil er hat ein tapetengroßes Blatt auf seinem
Schoß. Ja, habe ich. Aber das ist ja gerade das Verwirrende. Ich habe so viel vor und kann mich für...
hab keine Präferenz. Ich sehe doch die ganzen Schauspieler hinten drauf, über die willst du auch noch alle sprechen.
Ja, hab keine Präferenz. Ne?
Mach weiter.
Also, pass auf, Julius, übernimm du mal. Die verlassen jetzt die Hacienda und haben das Gold aber, glaube ich, inzwischen geholt. Ist das korrekt?
Nein, sie machen sich dann auf den Weg dahin, um dieses Gold zu heben.
Von der Hacienda weg, um das Gold zu heben.
Richtig,
so, genau. Aber lass uns das kurz machen.
Ich bin ja auch da immer dafür, dass wir den Inhalt jetzt mal abbrechen hier.
Ja, aber das muss ich ja jetzt.
Ich führe das jetzt noch zu Ende. Ja. Sie machen sich dann, nachdem diese Ranch, das hatte ich ja schon erzählt, auch überfallen wurde von den McCracken und seiner Bande, machen sie sich dann auf den Weg, um das Gold endgültig zu heben.
Genau.
Sie machen sich aber nur auf den Weg, weil der McCracken sie dazu zwingt und sie ja dann dieses Gold heben müssen.
Ja.
Dabei werden sie aber auch von Gondora noch verfolgt, der seine Ranch mittlerweile umgekippten Stühle und Tische wieder aufgehoben hat und wieder bereit ist, neue auch Schlitzohrigkeiten auszuführen.
Ja, die sind von der Hacienda weggelockt worden,
weil
der Dieb McCracken die Rinderherde Gondoras gestohlen
Pferde hat. Pferde und Rinder. Auf jeden Fall irgendwelches Viehzeug.
Das war jedenfalls ein Ausschnitt aus einem ganz billigen Film, da wurde die Bildqualität schlagartig schlechter. Mhm. Da wissen wir also, wie da wieder gearbeitet wurde. Da wurde eine Rinder- oder Pferdeherde, weiß ich nicht mehr, wurde da gefilmt. Ich glaube, es waren wirklich Pferde. Mhm. Um die aus der Hacienda rauszulocken. Und in der Zeit wurde dann die Hacienda geplündert, durchsucht nach dem Gold und so. Dabei kamen auch die Tita ums Leben und auch der Doc Gates, glaube ich. Ne? So war es. Jetzt bin ich da auf dem Laufenden.
Genau. Und dann ist es eben so, dass dieser McCracken sie dann dazu zwingt, das Gold eben dann für ihn zu bergen. Mhm. Die haben das, haben wir ja gerade gesagt, in so einer Felshöhle versteckt. Und dann wird aber McCracken von dem Spoiler, jetzt müsst ihr vielleicht sonst ausmachen, wenn ihr es nicht wissen wollt, aber wird dann von diesem Felsen begraben. Also ich glaube, sein Bein oder Arm oder sowas wird
eingeklemmt.
Er schreit ganz furchtbar und schreit die ganze Zeit dann zu Clint Walker, bitte erlöse mich von diesem Schmerz und so weiter. Also soll ihn quasi schießen. Eigentlich will Clint Walker das aber nicht. Er will ihn, glaube ich, einfach nur so leiden lassen. So wie ich das verstanden habe. Aber dann kommt ein Schuss aus der Ferne. Also Gondora erledigt das Ganze dann quasi.
Ja, ja.
Gut, was tun die Freunde jetzt? Weil Gondora will ja auch das Gold haben. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt gesagt, für seine Gastfreundschaft. Sie galoppieren so schnell sie können davon, verfolgt von den Leuten, also von Gondora an so einen Leuten, und dann kommen sie an einen Fluss.
Ja.
Und in diesem Fluss passiert dann Folgendes: der hat eine relativ starke Strömung und sie verlieren das Gold.
Ja,
das Gold treibt davon.
Ja.
Und der Film endet dann damit, dass Gondora auf der einen Seite des Ufers steht, sich kaputt lacht. Und die beiden anderen gucken sich, also Rainbolt und Garrett gucken sich kurz an und überlegen, sollen wir jetzt lachen oder weinen?
Ja.
Man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Sie entscheiden sich dann aber auch für die Seite des Humors und galoppieren lachend davon.
Ja, also diese Darstellung von Mexikanern, der habe ich
immer schwierig.
Immer sehr schwierig, aber der Film
sehr ist, plakativ
immer. Das ist ganz dumm wieder.
Ja, ja.
Also ich erinnere mal an Manolito aus der Western-Serie. Mir fallen noch viele Western-Serien ein. Wir haben in der letzten Folge von Western-Serien
stimmt, du hast so eine gesprochen, Einordnung
gemacht, da sollte ich so einen krummen Vergleich machen mit Ron Elis Tarzan TV-Serie.
Ja.
Aber ich habe sehr gern, das war wirklich dann meine Lieblings-Western-Serie, die war relativ hart, die lief dann abends um 9 im ZDF, das weiß ich noch. Durfte ich aber teilweise schon sehen. Das war mit Manolito. Nun sag mal, wie hieß denn die Serie?
Ich kenne mich in diesen Western-Serien aus den 60ern nicht so gut aus. Rauchende Colts war das, Shiloh Ranch.
Mach mal kurz Pause.
So, nach einem kurzen Kram im Kopf und einem Blick ins Bücherregal, weißt du jetzt, welche Serie es war?
Ja, High Chaparral natürlich.
Ja.
Meine Lieblingsfernsehserie. Ich kann die erste Staffel sehr
Euch allen sehr ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob man das bei YouTube alles gucken kann. Es lohnt sich
ja auch. Du kannst auf jeden Fall auch Staffel zu kaufen. Und du findest die auch in Streamingdiensten. Ich glaube, ja. Bei Amazon findest du die auch.
Ja, wer sammelt, so wie ich, der kann die wirklich
auch einfach sich erwerben.
Gebraucht, ja, genau. Sich. Und es lohnt sich wirklich, also auch eine sehr, sehr gute Bildqualität. Also High Chaparral war meine, das ist Platz 1 der Western-Serien für mich. Da konnte ich mich, glaube ich.
Ja, wir wollen ja auch immer mal eine Western-Serien-Folge.
Ja.
Das machen wir auch irgendwann nochmal dieses Jahr, finde ich gut.
Ja.
Aber ja, du wolltest Manolito und die Darstellung von Mexikanern.
Ja, das also Manolito, der war da, nervte auch teilweise. Wenn man die Serie noch kennt, so werden eigentlich Mexikaner immer dargestellt. Mhm. Wobei Manolito hatte auch eine überlegte, sehr harte Seite und so. Ich meine, irgendwie grausam dargestellt sind die eigentlich oft, die Mexikaner in Western. Bin jetzt wieder weg von High Chaparral. Aber diese Geschwätzigkeit und dieses permanente Gelächter.
Ja, und genau. Und immer dieses Grimassieren, was man diesen Schauspielern dann aufgezogen hat, die ja oft auch gar keine Mexikaner waren.
Der war auch keiner.
Über war den auch sage keiner.
Ich auch noch was. Das war wirklich, das nervte und hat den Film.
Das war nämlich Robert Middleton, der den dargestellt hat, also auch keinen
halben Mexikaner. Punkt gekostet.
Finde ich auch immer ganz schwierig. Haben auch die Spaghetti-Western auch komplett adaptiert. Die haben das auch übernommen komplett. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass man das leichter darstellen konnte in Italien, als jetzt, sage ich mal, andere Sachen des Wilden Westens. Mexikaner spielen da ja immer eine Rolle eigentlich. Aber das ist wirklich auch für mich ganz, ganz schwierig.
Darstellung. Auch, für mich auch immer. Wenn man in Spanien gedreht hat, da bohnt sich ja auch anders in Mexiko dann angeht,
und spielen zu lassen. Ja, und bei das für mich, also das finde ich immer ganz, ganz doof. Und ich finde, da hätte man auch wirklich mal ein bisschen facettenreicher drehen können. Das haben die aber auch in den A-Western immer so gemacht. Das war sehr klischeebelastet, finde ich das
Warum kann ein Mexikaner nicht mal dargestellt werden als jemand, der nicht nur lacht, brutal ist, sondern auch mal einer, der vielleicht mal zu einem klaren Gedanken in der Lage ist.
Und guter einfach auch mal ist, weil die spielen eigentlich immer nur die halbverschlagene Schurken, aber meistens, muss man sagen. Ne?
Oder sie sind halt so tollpatschige Bauern.
Ja, in den weißen Kittelanzügen, ich weiß, das ist dann so.
Das ist in
die glorreichen Sieben
der Fall. Sieben, aber auch wieder, da sind sie wieder die Deppen.
Ja, ne? Da sind sie wieder Deppen, irgendwann berappeln sie sich dann, aber es ist halt wirklich... Das ist wirklich schade. Aber gut, dass wir das hier mal einstreuen, weil das ging mir auch schon lange
auf den Sack. Ja, wir haben also eine Negativliste gemacht, was uns am Western nervt. Und dusselige Mexikaner sind es auf jeden Fall.
Hätte man wirklich mal anders darstellen können, weil die Sombreros sind ultra cool. Und ich muss auch sagen, die ganzen Klamotten, die hatten, sehr waren schön. Cool. Dann diese coolen Kugelketten, die immer so wie ein X
die auf der Brust tragen. Die Muster.
Toll, auch die tollen Sättel und so, die hatten. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel.
Finde ich auch.
Diese verzierten Hosen und so. Naja, egal.
Ich mach mal,
sehr klischeehaft.
Ich mach mal, ich glaube, in dieser Folge werden wir wieder ein bisschen verschwatzter, aber sind meine Besten. Ob das gut oder das Beste ist, das müssen andere beurteilen, aber
das bleibt euch überlassen.
Am wohlsten, wenn wir uns hier was zusammenschwaddeln und uns dauernd immer unterbrechen. Also, da sagen die beiden jetzt, und da finde ich, sammelt der Film für mich jetzt seine Pluspunkte. Mhm. Also, die beiden haben das Gold verloren. Julius hat es erzählt, das ist von einem reißenden Fluss davon gespült worden. Mhm. Aber das Packpferd hat überlebt.
Ja.
Das interessiert uns Tierfreunde. Mhm. Die sagen also, ich weiß nicht mehr, wer von beiden sagt, leicht gefunden, leicht verloren. Das ist doch für dich eine angenehme Haltung.
Sie haben ihr Leben noch, ne?
Ja, und sagt, dann sagt, glaube ich, Clint, ich will mich auf den Familiennamen nicht mehr festlegen, aber Clint Walker sagt besser, wir haben trotz allem Glück gehabt. Wir haben doch die Fallen, die immer noch auf uns warten. Ja, das ist doch mal eine positive Einstellung. Das gefällt mir. Damit wäre jeder natürlich auch den zeitgeistigen Strömungen unterworfene Psychotherapeut wäre damit sehr zufrieden. So muss man das Leben sehen. Man hat ja immer noch, und das ist ja auch richtig.
Ist auch so.
Und dann kommt der nächste Satz. Ja, du hast recht. Und ein prachtvolles Packpferd obendrein. Mhm. Ja, das gefiel mir.
Also man geht nicht arm aus der Nummer raus.
Und jetzt ist noch nicht fertig.
Ja.
Dann haben wir noch die Chance, viel zu fangen, weil sie ja die Fallen noch haben.
Ja.
Und dann reitet man von einer John Fortune Kulisse, sag mir mal eben, dass die Kulisse, komm ich gleich später noch drauf zu sprechen, reitet man dann singend und summend davon in die Schlussfanfare.
Genau.
Ne?
Die Simple Saints Schlussfanfare.
Und jetzt habe ich mir dazu so meine Gedanken gemacht. Ich habe das schon gesagt, es hat natürlich psychotherapeutische
Anlass
oder ne, Anlass nicht, suche ein anderes Wort, Facette, das könnte man so sagen. Aber natürlich auch eine philosophische Seite, nämlich
dass in der Ruhe liegt die Kraft. Also in Clint Walkers Ruhe liegt, ich weiß, es ist jetzt mehr Küchenkalender-Philosophie, aber ist ja was dran. Ne? Ja. In Clint Walkers Ruhe liegt sowieso die Kraft und in dieser Lebensanschauung sowieso. Oder nur in einem ruhigen Teig spiegelt sich das Licht der Sterne. Na?
Okay.
Ne?
Ja.
Nur in einem ruhigen...
Ich
weiß nicht, wo ich das her habe, mir fiel das ein. Ja. Dann habe ich gegoogelt, ob es das gibt. Das gibt es auch. Das ist, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Also ich hätte es gerne gesagt, das ist aber nicht von mir. Immerhin habe ich mich mal erinnert, das irgendwo schon mal gelesen zu haben. Mhm. Also der Film, ne, da sind wir auch schon, jetzt bin ich eigentlich bei der Botschaft, dass der Film sowieso sehr ruhig ist, ist klar, aber er hat eben den Nachteil gegenüber anderen Gordon Douglas Produktionen. In der Ruhe liegt eben natürlich die Kraft, aber auch immer das Risiko der Langeweile. Und der Film, das haben wir gesagt, ist über weite Passagen wirklich enttäuschend langweilig. Ja. Aber die Botschaft, wie gesagt, ist toll. Aber ich rede ja jetzt schon wieder darüber nicht, sondern ich rede ja jetzt mehr über die Wirkung des Films. Also ich habe mir Minuspunkte aufgeschrieben. Der Film ist geschwätzig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir beide, Robert Middleton als Mexikaner Gondora, nervt ohne Ende. Mhm. Und dann habe ich, Pluspunkte habe ich natürlich, Clint Walker ist für mich immer ein Pluspunkt, weil, wie gesagt, der Mann strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Ja. War leider in dieser Rolle jetzt angehalten, dummes Zeug zu schwätzen. Aber das ist egal.
Ja, ist halt in diesem Film auch wirklich außerordentlich.
Ja, der labert viel, ne? Mehr, als er sagt eigentlich.
Ich glaube, in diesen ganzen drei Filmen, die wir besprechen,
alle zusammen nicht meisten, so viel wie da.
Ja, ja. Also bei Yellowstone Kelly und der Todesranch
hätte er mal den Mund gehalten.
Sagt er kaum so viel.
Ja, ja, hat man ihm wieder was in den Mund geschrieben. Aber es gibt weite Landschaften,
Stichwort
die leider nicht farbig sind. Aber ist egal, die sind auf jeden Fall schwarz-weiß. Mhm. Dann doch sehr stilvoll gefilmt. Und dann eben, was ich gesagt habe, die Botschaft am Schluss, das ist eine Ode an die innere Freiheit. Mhm. Und das Zusammenspiel, dieses schauspielerische Duett zwischen Clint Walker und Roger Moore finde ich auch sehr sympathisch.
Okay. Ne? Was würdest du dann schon deine Bewertung geben?
Nein, ich habe mich doch, du hast doch gesagt, ich habe ja quasi eine Schriftrolle.
Ja, ja, sag
ich. Ich mache das doch nicht umsonst gemacht. Das stelle ich jetzt alles
Nö,
vor.
Nö, ich dachte es gerade so.
Nee, das ziehe ich jetzt durch.
Also zieh durch.
Ich habe die Reihenfolge meiner Schauspielervorstellung habe ich geordnet nach Körpergröße.
Ja.
Ne? Da ist Clint, bohrt sich an, weil Clint Walker ist stolze 1,98. Ich habe nichts mehr zu ihm zu sagen, weil das haben wir alles gesagt. Er war wohl auch privat ein sehr sympathischer Typ, aber das haben wir alles schon beschrieben. Da müsst ihr halt mal in die alten Folgen
gucken. Dafür der
stehen die ja noch im Netz.
Ja. Wenn ihr das mal sehen wollt, gibt es auf YouTube.
Ja, und ja. Über seinen Fitnesskult haben wir auch schon gesprochen.
Liebe ich.
Ja. Da habe ich noch ein Zitat von einem Schauspieler, der heißt Joe Pesci. Ich habe den Namen Joe Pesci schon mal gehört, er scheint aber keine für mich interessanten, relevanten Filme gedreht zu haben.
Joe Pesci ist doch voll berühmt.
Ja. Ist das nicht diese Mafia-Filme? Hat der da nicht mitgespielt? Ja, die gucke ich ja nicht. Aber er hat aber Folgendes gesagt, nicht jetzt speziell über Clint Walker, aber über B-Filme. Er sagte, in B-Movies zu spielen ist wie in der Mafia zu sein. Nur tot kommt man raus.
Ja.
Und das trifft auf Clint Walker zu.
Ja, ist auch so. Ne? Okay. Wenn du da einmal in der Tretmühle drin bist, dann kommst du da nicht mehr raus.
Und dieser Film war, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich habe es aus verlässlicher Quelle, war ein Versuch von Warner Brothers, ihn dann endgültig von seinem Grenzgängertum zwischen A und B zu hieven ins A-Fach, aber das hat nicht geklappt, da hätte man ihm so einen Film aber auch wirklich nicht geben sollen. Da hätte, gab sicher auch noch andere Versuche, aber da war wohl Clint Walkers Schicksal als B-Schauspieler im Wesentlichen entschieden. Dann bin ich mit ihm fertig. Der nächstgrößte ist Robert Middleton.
Ich möchte noch mal ganz kurz einstreuen,
der nervende Mexikaner, Körpergröße 1,88.
Ja.
Jetzt du.
Aber wenn ihr euch gerade jetzt fragt, sind die beiden denn eigentlich total deppert? Wissen die nicht, wer Joe Pesci ist? Also ich möchte das noch mal sagen, der ist natürlich aus Filmen bekannt wie Goodfellas von Martin Scorsese. Ja. Und jedem von uns, der in meinem Alter ist und jünger, nicht. ja, ist natürlich der Bösewicht aus Kevin allein zu Hause und allein in New York.
Ja, ja, das
Harry und Mark.
Das, Entschuldigung, das
ja,
kenne ich.
Ja, das kennst du doch sehr gut.
Hast
du
mit mir auch gesehen. Da kenne ich die Fresse
natürlich
auch.
Kennst du den. Ja.
Natürlich kenne ich
genau. Das. Sehr bekannt, ja.
So, ja, hast recht. Aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das schweift jetzt wirklich zu sehr ab. Aber ich mag keine Mafia-Filme. Und das, welcher Regisseur war das? War das Scorsese?
Ja.
Der kennt sich gut in Filmgeschichte aus. Das ist ein toller Filmhistoriker. Manchmal in Videos und so erzählt er dann mal, was er so alles weiß über Filmhistorie. Finde ich sehr interessant. Seine Filme finde ich zum Kotzen. So, jetzt zweitgrößte war Robert Middleton, 1,88. Auch eins von den ein Mann in der Galerie der Gesichter, denen wir keine Namen zuordnen können.
Immer gesehen, nie gewusst, gekannt, wie er heißt.
Also nervt ist, ich habe das jetzt kurz mal eben so zusammengefasst, weil ich habe mich dann, war überall, wirkte der mit, der war Dauergast in TV-Produktionen, aber ich beschränke mich auf den Western, auf die Western. Zum Beispiel Rauchende Colts hat er Auftritte, Wells Fargo hat er Auftritte, dann in der TV-Serie Daniel Boone, ich meine sogar die
würde ich so gerne mal sehen, das ist mit Richard Boone, ne?
Ja.
Mit dem, der auch immer die
ewige Bösewicht. Die ich gerne mal sehen würde.
Ja. Ne? Über den Film, wo wir uns schon ganz lange auch drüber unterhalten, nämlich die spielt ja die Hauptrolle in Rio Conchos.
Ja.
Und den haben wir auch immer noch überlegt, den mal zu besprechen.
Gordon Douglas, den nehmen wir auch mal. Ja. Wir können das ja auch hier Gordon Douglas Yellowstone Podcast
nennen.
Nein,
ne? Wir machen auch mal.
Aber machen wir
ja, alles. Machen wir
mal eh, was wir wollen. Ja. Ausgewogen, das ist ja egal. Dann in der Serie, Western-Serie 1000 Meilen Staub mit Clint Eastwood als knabenhaft anzusehender Jungschauspieler. Ich finde die Serie nicht gut. Ich habe mir mal eine DVD-Box gekauft und dann wieder verkauft. Hat er auch B-Western mitgewirkt und so weiter. Aber auch in einem von mir sehr geschätzten Western, das ist der Schatz der Gehängten. Von einem Regisseur, der nicht nur Qualität verspricht, wie Gordon Douglas, sondern der auch Qualität einhält. Das ist John Sturges, habe ich gesagt, von 58, mit einem wunderbaren Schauspielergespann, Richard Widmark und Robert Taylor.
Mhm.
Dann hat er auch mal mit Elvis in einem Western gespielt, also Elvis-Filme.
Flaming Star?
Ja.
Ja?
Ich glaube, es war Pulverdampf und heiße Lieder hieß das Flaming Star auf Englisch.
Dann toller Song von Elvis
gesungen. Ja, aber
können wir auch mal besprechen.
Ja, ja.
Boah, lass mal über Flaming Star einmal
sprechen. Ja, können wir machen. Ist ein B-Film. Ja. Und ich werde jetzt hier, habe ich wahrscheinlich auch schon gemacht. Also Elvis ist sozusagen Familienmitglied hier bei uns. Und
bin da auch schon sehr gespannt auf diesen neuen Film im Kino.
Ja, wir werden da wahrscheinlich
gehe ich
mit meiner lieben Frau rein oder wir gehen
mit meinem Sohn
rein, das gucke ich mal. Also Elvis wird ja eigentlich, das habe ich auch vielleicht schon erzählt, ist auch egal, aber Elvis wird ja auch gar nicht mit Namen benannt. Ich habe einen Freund, der auch großer Elvis-Fan ist, wir nennen ihn einfach nur er. Oder, das ist noch eine Kategorie höher, sphärischer S.
Ja.
Einfach nur S, ne, weil er steht über allem, aber nicht in seinen Filmen.
Nee, nur aber können wir auch mal drüber nachdenken.
Hätte ich Bock drauf. In seinen Filmen steht er unter allem. Pulverdampf und heiße Lieder. Dann Auf der Spur des Todes, ein B-Film, ich glaube mit Dale Robertson oder so, den kennen wir, den habe ich auch im Regal. Lockende Versuchung, auch ein A-Film, mit dem unvergleichlichen, zuletzt zu betrachtenden, auf Arte, Galgen, unterm Galgenbaum oder so, den Film kennst du nicht. Es ist, muss ein bisschen nachdenken, dann fällt mir der Name an. Es ist so berühmt, also die weniger Bekannten, die sind mir geläufiger als die Superbekannten. Sag mal, der konnte auch sehr gut reiten, ist dann in seiner letzten Rolle hat, unterm Galgenbaum hatte er schon
Krebs. Ach so, Gary Cooper.
Gary Cooper, ne? Mit Gary Cooper hat er auch mitgespielt. Dann hat er sein letzter Film, 1977, war die Lincoln-Verschwörung. Es gibt auch eine Verfilmung, ich glaube von 2010 oder so, die habe ich auch gesehen. Da ging es natürlich auch um die Ermordung Lincolns. Von Robert Redford eine Verfilmung, die ist ungefähr so langwierig wie Blei auf kleiner Flamme erhitzt. Also furchtbarer Film, finde den schrecklich. Die Lincoln-Verschwörung von 77, die kenne ich nicht, aber ich habe Bilder gesehen, Bilder gesehen. Also der Film hatte auf jeden Fall die schlechtesten angeklebten Bärte.
Kann ich mir vorstellen.
Ne? Weil da hat
man ja alle Bart.
Den kann ich jetzt schon nicht empfehlen.
So,
nur wegen der Bärte. Die waren wirklich aber alle, das sah ich schon auf kleinen, schlechten, unscharfen Szenenfotos, dass diese Bilder, diese Karnevalsbärte, also ich kann den Film, ich sage jetzt mal einfach nicht empfehlen. So, und Robert Mitchum hatte seine vermutlich wichtigste Rolle in dem Werbefilm der US Army in der Zeit des Kalten Krieges 1952. Das lief vorab vor Kinofilmen. Mhm. Das hieß Duck and Cover. Da ging es darum, dass man sich beweist, dass du bist ja genauso wie ich, hast du
Geschichte. Wenn die große Geschichte Bombe studiert, fällt, soll man sich unter dem Tisch verstecken.
Ne? Ja, oder sich wenigstens die Augen zu halten. Ne?
Ja, mindestens.
Mindestens. Ne? Bei Duck and Cover hat er dann auch mitgespielt. War aber auch ein Trickfilm, ne?
Weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur an so Szenen nicht, so amerikanischen Highschools Szenen, und dann wurde denen gesagt, die sollen sich dann unter der Bank verstecken, wenn die Bombe kommt.
Meine, auch eine Trickfigur gab es da auch. Ist egal, da hat er auch mitgewirkt. So, dann haben wir Robert Middleton besprochen und vergessen.
Ja. Aber oder auch nicht. Jetzt haben ist ja wieder ins Gedächtnis zurückgeholt.
Guckt gerade mal nach, wenn ihr wollt, im allwissenden Netz. Guckt euch das Foto an, dann wisst ihr Bescheid. Ja. So, Nummer 3 in der Körpergröße ist Gene Evans. Niemand kennt den Namen, alle kennen sein Gesicht. Er verfügte über eine Körpergröße 1 cm niedriger als Robert Mitchum.
So groß
aus
wie
dem Jahr 19... Nee, nicht ja. mit einer Körperhöhe von 1... nee, ich will mich beeilen, dass es nicht so lange wird. 1,87 Meter. da habe ich, fasse ich mir das wirklich zusammen, das Gesicht kennt jeder.
Wir haben auch schon einen Film mit Gene Evans besprochen.
Ja.
Streue ich gerade mal ein in so
einem
Rory Calhoun Teil 1.
Ja.
Da war er nämlich der Handlanger des Bösen. Da spielt Gene Evans auch mit. Das war Aufstand der Apachen.
Ja.
Da war er auch mit dabei.
Dann wissen wir doch, wer das ist.
Ja, genau.
Dann beschränke ich mich auf die Körpergröße. 1,87 ist beachtlich.
Auf jeden Fall.
Er spielte in vielen Western-Serien.
Ja.
War dauernd im TV, war immer überall, war aber auch Middleton, das waren sehr anerkannte Schauspieler in den USA, aber waren hier halt wenig bekannt. Spielte in vielen Western-Serien, Shiloh Ranch, Bonanza und so weiter. Das ist das rauchende Colts ist das übliche, ne? Kleine Rollen, dann Fernsehserie, dann ein bisschen Kino und so. Guckt euch das Bild an, ich sage nochmal den Namen zum Googlen, Gene Evans, ihr seht das Gesicht, dann wisst ihr Bescheid.
Yes.
Roger Moore, Körpergröße 1,85 Meter. Ich schreibe das jetzt, habe das aufgeschrieben, was mich beeindruckt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt immer das Wichtigste oder Bedeutendste im Leben von Schauspielern, deren Biografien wir oder auch in deren Schaffen ist nicht das Wichtigste, Bedeutendste. Das ist einfach das, was mich persönlich interessiert und was bei mir haften geblieben ist. So ist bei mir im Falle von Roger Moore, hätte auch nicht gedacht, dass der 1,85 Meter groß war, ist haften geblieben. Nicht, dass er geboren wurde, das haben wir schon gedacht. Und dass er schon tot ist, weiß ich auch. Er ist gestorben 2017 in der Schweiz und geboren 1927 in London als Sohn eines Polizisten und einer Kassiererin. Jetzt komme ich zu dem, was bei mir wirklich kleben bleibt. Er hat 8 Bravo-Ottos gewonnen.
Mhm.
Respekt, das ist eine Lebensleistung, die mir persönlich imponiert.
Habe ich auch ne? gelesen, unter anderem für Simon Templer. Das war so eine Serie, in der er mitspielt. Er war ja sowieso auch ein Serienschauspieler. Also die 2 war ja auch eine Serie. James Bond ist im Prinzip auch eine Serie, auch wenn es eine Kinoserie
und
ist.
Aber der war ein Serienschauspieler.
Da war der schon 60,
dann
war
er immer noch
Gewinner. Immer noch James Bond,
eines
Film-Autos. Den letzten hat er 1981 bekommen, habe ich gelesen.
Ja,
richtig lange.
Ich dachte 79.
Sehr beliebt. Lange und verschiedene Golden, Silbern, da gibt es ja verschiedene.
Dafür gibt es keine Oscar,
beliebtesten aber das Schauspieler.
Hat beeindruckt uns. Der goldene Otto ist der deutsche Oscar. Ne?
Und dann es gibt zwar auch noch den Berliner Bären, aber das lassen wir jetzt mal raus.
Für uns ist der deutsche Oscar
ist der Otto. Der Bravo Otto, der übrigens als Indianer dargestellt ist. Du weißt warum, ne?
Nee, erzähl mir,
wegen dem Erfolg der Winnetou-Filme hat man sich entschieden, in den 60er Jahren.
Die Sonne scheint.
Wegen dem Erfolg der Winnetou-Filme hat man sich entschieden, in den 60er Jahren, die waren ja auch sehr, Pierre Brice hat ja auch Bravo Otto erhalten.
Leber auf Holzboden.
Hat man sich auf jeden Fall dazu entschieden, den in der Form eines Indianers zu gestalten, diese Auszeichnung.
Mm.
Aufgrund des Erfolgs der Winnetou-Filme.
Interessant, habe ich nicht gewusst, aber ich habe schon viel von dir gelernt.
Kleine Zeitinfo für euch noch.
Ja, also hat wie ich auch an einer Kunstschule einen Abschluss gemacht und im Zweiten Weltkrieg.
Nein,
in London, ich in
Bonn.
Bonn, ja, aber eigentlich war ich mehr Autodidakt, aber stimmt schon, Abschluss in Bonn. Und während des Zweiten Weltkriegs hat er wohl auch in einer Laientheatergruppe mitgewirkt und da hat er seine Liebe zur Schauspielerei entdeckt. Mhm. Und so viel zur Biografie, ich habe zu mehr keine Lust, weil mich da auch weiter nichts beeindruckt hat.
Roger Moore ist halt
auch zu bekannt.
Sehr, sehr bekannt, natürlich ein A-Schauspieler.
Braucht man.
Hat aber auch nur 2 Ausflüge, glaube ich, ins Western-Genre gemacht, hast du mir
erzählt. Darüber will ich jetzt kurz was sagen,
weil das Stichwort geben, keiner.
Genau, ja. Also was ich interessant fand, sein schauspielerisches Idol, den man nacheifern wollte, war schon in frühen Jahren Stuart Granger. Mhm. Und wenn man das vergleicht, auch Stuart Granger hat so eine gewisse aristokratische Art.
Mhm, ne? Was Englisches, ja.
Also was Vornehmes. Ich weiß, ich glaube auch Stuart Granger, war der nicht auch gebürtiger Engländer? Weiß ich jetzt nicht.
Ja, der war auf jeden Fall Brite. Ne? Also, ob der jetzt Waliser war oder Engländer oder so, das weiß ich nicht so genau. Aber der war Brite, ja.
Ne, der hat ihn auch veranlasst, Schauspieler zu werden. So, dann ist er 19, weil er merkt hat, in England, das ist jetzt nicht so, bietet mir jetzt nicht so die Möglichkeiten, ist er 1954 tatsächlich in die USA gegangen, wo er auch bis 1962 blieb, hat einen Vertrag unterschrieben bei MGM, später bei Warner. Mhm. Einige Filme gedreht, die werde ich jetzt nicht nennen, weil es sich da nicht um Western handelt, bis auf den einen, den wir besprochen haben. Hat gespielt mit Elizabeth Taylor, Lana Turner, David Niven, mit dem er befreundet war. Mhm. Das konnte ich mir merken. Ob das wichtig war, müssen andere beurteilen, aber das ist eben das, was ich interessant fand. Ich gehe auf seine Western ein, sicher nicht die Höhepunkte in seinem Film schaffen. Er hatte 15 Auftritte in der sehr erfolgreichen Western-Serie 50er, 60er Jahre, ich glaube da dazwischen. Maverick, mhm. Kennst du diese Serie um diesen gerissenen, schlitzohrigen Fallspieler?
Ja, und dann hat er nach 90er noch eine Verfilmung mit Mel Gibson als Maverick, und Jodie Foster,
und so gut, auch sehr gut. Auch ganz gut fand, ja. Und dann hatte er eine Hauptrolle in einer US-Serie, die ist auf immerhin, Western-Serie, die es auf immerhin 37 Episoden gebracht hat. Und diese Serie ist Gold in Alaska, kenne ich gar nicht.
Nee, kenne ich auch nicht.
Und dann fing er, und sein erster Bond war dann zurück in England, hat er dann auch mal in der Ritterserie gespielt. Mhm. Die habe ich als Kind sogar gesehen.
Ivanhoe, ne?
Ivanhoe war das. Mhm. Ivanhoe!
Habe ich als Kind tatsächlich auch mal gesehen.
Das war die Titelmusik.
Lief in
die
war schwarz-weiß Ivanhoe, und lief mal auf Arte.
Ja, war immer nur 20 Minuten lang. Mhm. Aber man wäre ja froh für 20 unterhaltsame Minuten, ne? Wenn es als Alternative eben, was da so gab damals. Mhm. Und dann erster, vielleicht mit der besten Titelmelodie, war Live and Let Die. Das war sein erster Bond im Jahr 1973. Mhm. Körpergröße 1,85.
Ja.
Dann bin ich jetzt bei...
Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute mitgespielt haben.
Nee, vor allem, weil das alles diese Gesichter waren, die man kannte, hatte ich eine Menge Arbeit. Clint Walker habe ich durch, Robert Middleton habe ich durch.
Roger Moore hast du durch,
Gene Evans habe ich durch.
Du müsstest jetzt noch Chill Wills müsstest du noch machen, Doc Gales.
Chill Wills.
Meine, da sind wir aber heute auch tief eingestiegen in die Schauspielerei.
Ja, aber ich hatte auch da... keine andere Wahl, weil das Gesicht kennt man auch.
Ja, den
kennt man auch. Chill Wills. Verkörpert als Körpergröße 1,83, also ein Zwerg, verkörpert die Rolle des Doc Gates, was er sehr gut macht, weil er hatte eine eigenwillige Persönlichkeit und so weiter.
Ja, wie wir auch gesagt haben, der interessanteste Charakter in dem Film.
Ja, und hat, der interessant fand ich den Namen. Ne? Also ist jetzt für sein Schaffen als Künstler nicht wichtig, aber für mich interessant. Wurde 1902 geboren, am heißesten Tag in Texas, denn Chill ist ein komischer Name.
Mhm.
Chill heißt eigentlich Frost oder so. Ne? Und dann haben sie ihn Chill genannt, die Eltern, Chill Wills, als ironische Anspielung auf seinen Geburtstag, der heißeste in diesem Jahr in Texas gewesen ist.
Witzig.
So, dann hat er in vielen Filmen mitgespielt. Ich habe mal durchaus auch Filme, die man kennt. Nicht gerade kennen wird man Bronco Buster von 1952, aber den habe ich aufgeschrieben, weil mir der Titel gefiel. Bronco Buster, da geht es um Rodeo, konkurrierende Rodeo-Reiter und so weiter. Habe ich nicht gesehen, lockt mich auch nicht. Aber Alamo, das kennt ihr natürlich, die John Wayne-Verfilmung von 1960. Da hat er mitgespielt, da spielte ein Kumpel von Davy Crockett. Davy Crockett war natürlich John Wayne. Dann hat er gespielt in einem B-Western von 1949 mit herrlichen Farben. Die Rote Schlucht steht bei mir im Regal. Rio Grande kennt ebenfalls jeder, auch mit John Wayne. Und der Mann von Alamo, das ist auch erstaunlicherweise ein B-Film, über den haben wir schon gesprochen, mit dem Hauptdarsteller... Der Mann von Alamo, jetzt hänge ich natürlich.
Wir haben schon über den Mann von Alamo
gesprochen. Ja, haben wir, glaube ich, mal erwähnt. Das ist ein sehr guter Film.
Wir schneiden jetzt nicht. Guckt selber nach, wie der Hauptdarsteller heißt.
Ja, ich wollte noch ergänzen, auf jeden Fall, der Alamo-Film ist ja der einzige Film, wo John Wayne Regie geführt hat, ja, wo er mitgespielt hat. Dafür hat er sogar unfassbar viel von seinem eigenen Privatgeld finanziell verbraucht hat von John Waynes auf jeden Fall und war auch zu lang, floppte auch an den Kinokassen der Film erst. Hat dann im späteren hat er das Geld quasi wieder reingeholt, der Film. Also er wurde über die Jahre dann doch als sehr guter Film anerkannt. Und da spielt der Chill Wills ja mit, wie du gesagt hast. Und dafür hat er auch eine Oscar-Nominierung sogar bekommen als bester Nebendarsteller. Also den Oscar nicht bekommen, aber eine Nominierung, was ja auch schon viel wert ist.
Ja. Und vielleicht hast du noch die Zeit. Ich muss eh noch ein paar Sätze sagen. Zum Hauptdarsteller im Film, warte mal, Alamo.
Das schneiden wir jetzt an der Stelle?
Ja, das schneiden wir auf jeden Fall. Das war der Mann von Alamo, das kannst du ja mal googeln. Dann holst du dir einfach so da rein, als sei dir das eingefallen gleich. Ne?
Okay, dann mach du mal weiter.
Läuft?
Ja, du kannst weitermachen, ich schneide das einfach.
Okay, und dann spielt er auch mit in Pat Garrett und Billy the Kid, ein Film, zu dem etwas eigenartig, denn den Titelsong ja Bob Dylan geliefert hat von 73. Da hat er auch mitgespielt.
Du hast ja noch den Mann von Alamo erwähnt, das ist natürlich ein Bud Böttiger-Film gewesen.
Ja, genau.
Und den Hauptregisseur. Den haben natürlich mitgespielt, Glenn Ford natürlich. Ja, Glenn 1953.
Ich sag
Film, aber Glenn Ford ist nicht so, sind nicht so Western, die ich gerne gucke, deswegen habe ich das nicht so auf dem Schirm gehabt.
Er spielt oft so Psychotypen, ne? die irgendwie eine Schießhemmung haben oder,
ja, oder Angst oder können nicht Angst schießen oder so. Oder
familiäre.
Ja, immer sowas. Und ich mochte das Gesicht. Glenn Ford fand ich, hatte für mich jetzt nicht
so ein
Gesicht.
Leiden.
Ich mag Blackboard Jungle mit dem, sagt der Gewalt auf Deutsch, spielt er Lehrer, verzweifelt Lehrer an der Highschool.
Da passt der Leitblick
perfekt. Da passt du das perfekt. Aber du wolltest noch was ausführen.
Vielleicht
kommen wir zum Ende.
Ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich fertig. Also ich habe mich jetzt abgearbeitet an der Galerie, an der Galerie bekannter Gesichter und mit unbekannten Namen.
Chapeau.
So, also, ich bin fertig.
Das war's, war sehr, sehr ausführlich über diese Schauspieler.
Aber hoffentlich auch interessant.
Ich hoffe es auch. So, ich werde jetzt mal an das Fazit kommen, dieses Films. Ich lese aber vorher mal was vor und dann können wir uns ja daran mal kurz überlegen, ob wir
ich das jetzt teilen. Ich habe eins schon gezogen, aber keine Punkte.
Halt dein eigenes Fazit kurz fest.
Sternchen. Ich sag
mal ganz kurz, was das berühmte Joe Hambus Western Lexikon dazu sagt.
Leider.
Also, ich zitiere, Anführungsstriche unten, ne, ich mach's ganz deutlich. Der Schluss erinnert, wie die ganze, also jetzt der Film, wir reden ja immer noch das Gold der Sieben Berge.
Ja.
Der Schluss erinnert, wie die ganze Geschichte an John Hustons Schatz der Sierra Madre, einen Film, den ich überhaupt nicht gut finde. Aber der Film braucht sich dieser Patenschaft nicht zu schämen. Doppelpunkt. Er hat das richtige Gefühl für das Abenteuer, das um seiner selbst willen bestanden wird. Für den Humor von Helden und Gaunern, die für alle Versuchungen anfällig sind und für den Spaß an weiten Landschaften, die man mit dem seligen Gefühl der Freiheit durchquert. Zitat Ende. Das Western-Lexikon, Entschuldigung, das habe ich schon zweimal so gesagt, vergibt 2 Sterne. Jetzt,
aber die haben nur 3, ne?
Jetzt dein ja. D4 haben die maximal.
Weil ja, aber nur für einen. Der schwarze Falke völlig zu Recht hat nur 4.
Aber 2 Sterne, wie du gerade sagst, ist ja die Hälfte des Maximalen. Und jetzt mal meine Frage an dich.
Ja,
würdest du dieses Fazit teilen, was ich gerade zitiert habe?
Also, ich halte das mit den 4 Sternen jetzt, weil es nur ein einziges Mal vergeben wird, eigentlich gar nicht für erreichbar, außer...
Okay, dann gehen wir von den 3 aus.
Geh von 3 aus.
Dann hat er 2 erhalten.
Ist das schon, würde ich das schon, wenn man dem die Schulnote, also schon gut, ne? Schon übersolide.
Ja, gut plus, ja.
Ja, das... darauf eingestellt und dann auf eine Handlung, die sich ja eigentlich spannend las, aber die dann letztlich nicht spannend war, war ich dann doch enttäuscht. Ich würde jetzt dem Film, das war einfach absolute Mittel, also es war nicht schlecht, aber es war auch nicht richtig gut. Wie gesagt, die Botschaft hat mir gefallen, aber die Längen sind unübersehbar. Ich gebe die Hälfte von gut, die Mitte solide, bis mittelmäßig ist
ja 2,5. Wir haben ja 5 Sterne.
Am halben auch, dann gebe ich 2,5.
Ja, ne? Okay. Also ich schließe mich einfach an, oder? Du bist dann du hast ja auch alles breit ausgeführt.
Ich habe das jetzt, ich hatte wirklich gewaltigen Redeanteil.
Nee, ist auch kein Problem. Ich hatte in der anderen Folge mehr Redeanteil.
Ich schädige mich ja ein bisschen.
Wir bereiten das ja auch unterschiedlich vor. Aber ich kann
aber weil ich mich halt so drauf gefreut hatte.
Ja, genau.
Trotzdem möchte ich mich noch bei den Menschen bedanken, der mir den Film zugänglich gemacht hat.
Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
Er schließt eine schmerzhafte Lücke.
Vielen, vielen Dank dafür an der Stelle. Auf jeden Fall von mir auch. Was wollte ich sagen? Ich wollte jetzt genau zum Fazit was sagen. Also, ich war von dem Film auch enttäuscht, weil die Handlung, ähnlich wie bei jetzt dem Film, den wir in der letzten Folge besprochen haben, da war das ja die Todesranch, auch wieder, ich wusste, hatte auch wieder da das Gefühl, wo soll es hingehen? Teilweise war es humorig, teilweise war es sehr verlabert, teilweise war es auch mal spannend, also zum Beispiel die Schlussszene, wo der dann und Gene Evans unter dem Gold, unter dem Berg begraben wird. Gab es
so eine Folterszene in der Sonne.
Das fand ich alles
ganz gut. Roger Moore wurde in der Sonne gegrillt.
Genau, das fand ich alles, das fand ich dann alles schon spannender gemacht. Ich fand auch, ich hatte mich auch eigentlich die ganze Zeit gefragt, ach cool, Roger Moore, wir haben es ja auch lang und breit jetzt besprochen, in einem Western mal zu sehen, weil habe ich nie gemacht vorher. Also wie ist das, James Bond mal im Westen zu sehen? Fand ich auch ganz gut, aber man hat ihm halt eine sehr geschwätzige Rolle als Greenhorn gegeben. Auch das ist okay, das kann man machen. Aber um das Fazit zu ziehen, mir war es halt teilweise zu lang, teilweise zu wenig spannungsvoll, dieser Film. Es ist für mich trotzdem ein klassischer B-Western, weil vereint erstmal, wir sehen jetzt immer auf die Länge, die Inszenierung, auch das klassische B-Western, die teilweise, was nicht typisch B-Western ist, dass man sich mit den Dialogen sehr ausufern ist, weil das macht man im B-Western eigentlich Film, nicht. Eigentlich ist der B-Western
auch die
eher,
Dauer
wortkarg,
des Films,
genau, eher wortkarg, eher, sage ich mal, ja, weil man ja auch nicht so viel, wir sagen immer, so viel Filmrolle mitgebracht hat.
Ja.
Deswegen musste man sich natürlich bei den Dialogen
man hatte viel Filmrolle dabei.
Ja. Aber jetzt in einem Vergleich zu so einem, ich habe es in der letzten Folge auch schon mal gesagt, zu Randall Scott beispielsweise, der König des B-Westerns war, ist es mir sehr geschwätzig und deswegen kriegt der Film tatsächlich von mir nur 2 von 5 Sternen.
Ja.
Weil, und was mir auch, was leider auch ein Nachteil war, fand ich, war die Schwarz-Weiß-Inszenierung, weil in dem hellen Licht der Wüste kommt Schwarz-Weiß nicht so geil, wenn sie das mehr im Schattenheim spielen lassen als am Anfang. Diese Stadtszene erinnere ich mich,
weil
da wirkte das Schwarz-Weiß cool.
Ja, teilweise auch noch in der Wüste, aber hinterher war es dann. Ja, aber
irgendwie nicht mehr. Irgendwie, ich hätte es im Bund besser
manchmal gefunden. Gar nicht mehr gut zu erkennen.
Ne? Ja, genau. Und deswegen kriegt der Film von mir nur 2 Sterne. Ja, und damit bin ich auch am Ende. Also
ja,
das war's mit mir und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken.
Das
Gold der 7 Berge.
Ja.
Und das ist aber auch vollkommen okay. Aber ich freue mich, ihn mal gesehen zu haben und
mal
gesehen haben zu dürfen, weil lange haben wir drauf gewartet. Und so ist es ja manchmal, wie an Weihnachten. Du freust dich lange auf ein Geschenk und dann sind es doch noch ein paar Socken, was du auspackst. Eigentlich hast du was anderes erwartet und so war es jetzt hier auch.
Ja, außerdem, ich will ja auch Gordon Douglas, zumindest sein Westernwerk, will ich möglichst vollständig,
ich will eigentlich
vollständig gesehen haben. Ne?
Ja, deswegen will ich auch, dass wir irgendwann nochmal Rio Conchos besprechen, weil der ist wirklich wie die Amis.
Ja, da war er bei deiner Form.
Ja, da war wirklich sehr gut. Auch sehr schön bunte Farben.
Ja, aber denk dran, auch für diesen Film wurde Gordon bezahlt und seine Familie hat sich gefreut.
Auf jeden Fall.
Und wir
nehmen jeden Dollar.
Wir waren jetzt nur halbwegs fanden ihn nur halbwegs unterhaltsam, aber schlecht war er auch nicht.
Nicht.
Ich sag so long.
Ja. Ich sage auch, wir verabschieden uns und wir kommen zum Klimax dieser drei geteilten Folgen.
Beim nächsten Mal.
Ja, beim nächsten Mal, nämlich dann erwartet euch Yellowstone Kelly. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne auf dem Streamingdienst eures Vertrauens die maximale Anzahl an Punkten, Sternen oder was man vergeben da. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen über Instagram. Da findet ihr uns unter den B-Western-Sheriffs. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Das machen auch einige von euch immer ganz gerne. bwesternsheriffs@gmail.com. Und damit verabschiede ich mich auch. Wie immer satteln wir auf, ziehen das Zaumzeug an, setzen den Stetson wieder ganz tief in die Stirn und reiten weiter. Bis dahin. Ciao.
Ja, ich hatte mich schon verabschiedet.